oder? Passt. Ich rechne mir circa aus, okay, ich werde es schaffen, diesen Radfahrer noch zu überholen. Machen wir nicht viele Umstände. Ich fahre einfach einen Schlenker drumherum, blinke gar nicht erst, weil ich will den anderen gar nicht irritieren, der mir entgegenkommt, dass der Angst hat, ich komme auf seine Fahrbahn. Und was ist? Ich näher mich dem Radfahrer und will schön um ihn rum. Plötzlich ein Pfeifen, ein Blinken, ein Quietschen. Ja? Ich bin völlig erschrocken. Was ist passiert? Mein Auto hat mir angezeigt, dass da ein Hindernis vor mir ist und hat mich sozusagen gewarnt. Ja? Das soll also dafür sorgen, wenn jemand einen Sekundenschlaf hat oder was, ja, dass er da nicht sozusagen auf ein Hindernis drauf fährt. Ja? Also mein Wagen hat nur gesehen, okay, ich blinke nicht, ich fahre auf den drauf zu, also hat er mich gewarnt. Ja, ich war natürlich ziemlich erschrocken und die Frage, wie gefährlich ist das eigentlich, wenn der Fahrer so erschrocken ist? Aber Tatsache ist, ich weiß jetzt, dass mein Auto eine Sicherheitsvorkehrung hat und dass er mich warnt und dass das eine Schutzeinrichtung sein soll. Den heutigen Bibeltext, den wir haben, manche wissen, welchen wir haben, ist genau so ein Signalbibeltext. Es ist ein Bibeltext mit Schutzeinrichtung. Wenn wir ihn lesen, dann gehen bei uns alle Alarmglocken los. Ja, die Sirenen, dann fängt es an zu blinken. Ja, und auf einmal sind wir in einer Situation, die wir so gar nicht kennen. Ja. Denn bislang waren wir mit unserem netten Kleinwagen gemütlich auf dem Highway to Heaven. Wir hatten das Navi locker auf Jesus gestellt. Unsere Reifen hatten tolle Top-Reifen drauf, sola gratia und sola fide, also allein durch Gnade, allein durch Glaube. Unser Profil auf den Reifen ist aber wunderbar tief, Frömmigkeit eingeprägt. Ja? Und wir wussten, wir kommen mit diesem Auto auf jeden Fall zum Ziel, zu Jesus Christus. Und jetzt auf einmal, wir lesen den heutigen Text und es schrillt in uns alles und wir müssen anhalten. Wir müssen mal stoppen, wir müssen mal runterfahren, alle Systeme hinunterfahren, um zu sehen, was los ist. Und jetzt werden wir den Text einmal lesen und lassen uns tatsächlich von diesem Text von Gott alarmieren. Wir sind hier im Jakobusbrief, ja, es ist Kapitel 2 von Vers 14 bis Vers 26. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, also vielleicht auch nur zuhören, wenn es zu unterschiedlich ist, weil ich weiß von mir, man kann schlecht parallel lesen und zuhören, wenn man zwei Übersetzungen hat. Also ich fange einfach mal an. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen. Der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte und ihn Gott als Opfer darbringen wollte. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. erst durch seine Taten wurde sein Glauben vollkommen. Und erst damit zeigte sich die Bedeutung dessen, was die Schrift sagt: Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. War es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, denn sie nahm die israelischen Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen, auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Genauso nämlich, wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten toter Glaube. Wenn wir diesen Text lesen, dann wissen wir sofort, hier geht es um was wirklich Großes. Ja? Hier geht es letztendlich tatsächlich um unser Heil und unsere Ewigkeit. Glaube ohne Werke ist tot. Daher nicht rettungswirksam, nicht heilswirksam. Wir sind geschockt. Das hören wir eigentlich selten. Was machen wir, wenn wir so einen Text vor Augen haben? Was machen wir dann? Ja, das Erste ist natürlich, wir verharmlosen ihn. Nicht. Nein. Das Nächste. Ja, okay, wir flüchten. Wir flüchten zu einem erbaulicheren Text. Schnell überblättern. Nein, machen wir auch nicht. Ja, wir leugnen ihn. Wir sagen natürlich, Jakobus hat es gar nicht so gemeint. Ganz anders. Nein, das tun wir auch nicht. Sondern uns muss klar sein, wenn Gott uns einen solchen Texthammer gibt, mit dem er auf uns einschlägt, etwas zerstören will, dann ist es gut. Gott ist gut. Und wenn er etwas zerscheppern will, dann ist es gut, was er zerscheppern will. Also werden wir diesen Text aushalten müssen und durchgehen und schauen, was er mit uns macht, weil Gott macht was mit uns mit seinem Wort. Was Gott uns hier sagt, ist also Grundvoraussetzung, absolut rein, vollkommen und gut. Es ist sogar ein köstlicher Duft, ein guter Text, ein wunderbarer, heilsamer Text. Ja? Aber kehren wir jetzt zurück auf unsere Landstraße. Hier stehen wir nun, der Motor ist aus, alle Systeme runtergefahren, wir halten inne und vor uns auf dem Highway to Heaven ist eine Schranke und die Schranke ist geschlossen. Auf der Schranke steht: Durchfahrt nur mit Glaube und durch ihn hervorgebrachte Taten. Durch ihn hervorgebrachte Taten. Ja, die Schranke ist zu. Wir wollen natürlich weiter, wir wollen zu Jesus, wir wollen zum Ziel. Also müssen wir jetzt das Problem dieses Textes lösen. Wir müssen das Problem lösen, durch diese Schranke zu kommen. Also kehren wir nochmal zurück zu dem Text, was besonders alarmierend ist. Nämlich, wir lesen, dass auch die Dämonen an Gott glauben und an Jesus. Die erste Frage ist die: Habe ich vielleicht einen Dämonenglauben? Habe ich einen Dämonenglauben? Denn es steht also, sie glauben an einen Gott und auch als seinen Sohn, als Richter, und sie zittern. Wir finden diesen Text genau in Matthäus 8, 29. Und als ich das lese, fange ich tatsächlich an zu zittern und wirklich Schweiß tritt mir auf die Stirn. Das ist ja entsetzlich. Also an einen Schöpfergott glauben, an Jesus Christus als seinen Sohn und Richter, ist noch kein rettender Glaube. Adrenalin schießt durch meine Adern. Aber ich weiß, dass Gott gut ist und wir diesen Text haben. Und dieser Text ist eine reinste Medizin. Es ist eine bittere Medizin, vielleicht eine saure Medizin, aber es ist eine Medizin, die zuallererst einmal den Schlafenden munter macht, wie ein extrem starker Kaffee. Ja? Es macht sogar putzmunter. Ja? Es schreckt alles in dir auf. Und man kann sogar so sagen, ich behaupte sogar zu sagen, ja, er macht so munter, dass er sogar in der Lage ist, Tote aufzuerwecken. Geistlich Tote. Während ich also diesen Text hier studiere und wirklich dranbleibe, kommen mir andere Textstellen in den Sinn. Und während ich über diese anderen Textstellen nachsinne, geht es tiefer und tiefer bergab mit mir. Ich falle ins Bodenlose. Die ersten drei Texte sind jetzt mal nur allein aus Matthäus 7, schon viel weiter vor dem Jakobusbrief. Matthäus 7, 21 bis 23. Jesus sagt dort: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Ich prüfe mich selbst. Sage ich eigentlich nur Herr, Herr? Sage ich das nur? Und tue ich am Ende meinen Willen und nicht den Willen Gottes? Trete ich nur im Namen Jesu auf, aber in Wirklichkeit in meinem eigenen Namen? Der nächste Text, wieder aus Matthäus 7. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb sage ich, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Bin ich ein Baum mit schlechten Früchten? Weil den eigenen? Und ist mein Platz am Ende doch das Feuer? Was sind meine Früchte, an denen die Welt erkennt, dass ich Kind Gottes bin? Matthäus 7, Vers 26 bis 27. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Ja, höre ich denn die Worte von Jesus nicht nur, sondern tue ich sie auch? Oder bin ich töricht und ein Narr und mein Haus wird am Ende völlig zerstört? Wer bin ich? Matthäus 25, Jesus spricht, ich sage euch, was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. So werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Was hab ich nicht alles in meinem Leben versäumt, meinem Nächsten Gutes zu tun? Und damit auch Jesus. Ich hätte so viel Gutes tun können, aber ich habe es nicht getan. Und ich sehe mich um. Und wenn auch vielleicht der Berg meiner offensichtlichen Sünden vielleicht nicht so groß ist oder sehr schön geheim gehalten wird, ja, aber ich blicke mich um und sehe den großen, stinkenden Berg der Unterlassungssünden. Dessen, was ich nicht an Guten getan habe, obwohl eigentlich ich hätte es tun können und obwohl es Gottes Wille gewesen wäre. Ich sehe also auf diesen Riesenberg, und er stinkt mich an. Es reicht allemal in meinem Leben, um in den finstersten Ort zu gehen. Eine schreckliche Erkenntnis überfällt mich. Soll ich jetzt diesen Berg an Untaten, ich sage wirklich Untaten, ungetanen Dingen, soll ich diesen Berg an Untaten jetzt Gott ein kleines Schächtelchen mit einer großen Schleife drauf hingeben und sagen, aber schau Gott, das Gutes habe ich getan? Das ist doch lächerlich. Das mache ich gar nicht erst. Es bleibt mir nur eines, in dem Falle die totale Kapitulation. Die totale Kapitulation. Ich kann nur sagen, Ja, ich bin ein Heuchler. Ich habe mir meine Errettung nur eingebildet. Ich bin ein Lügner, ein Verblendeter, ein völlig Verlorener. Der dunkelste Platz, der heißeste, einsamste, schrecklichste Platz ist mein Platz. Ich habe mir, meine Familie, meinen Freunden in Christus und Gott und der Welt alles nur vorgemacht. Ich bin ein elender Lügner. Tiefer kann man als Christ wohl nicht fallen, um zu so einer Kenntnis zu kommen. Und was ist? Ich steige aus diesem kleinen Auto aus, gehe zum Grünstreifen, da ist ein Baumstamm abgefällt. Ich falle dort nieder, lege mich auf die Knie, lege meinen Kopf auf den Baumstumpf und sage, ja Gott, ich bin ein elender Bettler. Hier mein Kopf, schlage mir ab, ich habe es verdient. Ich habe nichts vorzubringen, nichts zu meiner Verteidigung. Bin am Ende und warte auf den Schlag Gottes. In wenigen Momenten ist mein Schicksal besiegelt und vor mir ist nur noch der Tod, das Gericht und die Verdammnis, die ewige. Dort werde ich gottlos bis in die Ewigkeit sein. Kein Wissen mehr von Gott und Jesus und Glaube, Liebe und Hoffnung. Kein Jesus mehr, allein ohne ihn und seine Nähe, seine Liebe, die Wahrheit, das Licht, den Weg, den Vater. Das trifft mich am allerschlimmsten. Das trifft mich so schlimm, dass ich nur noch schreien kann, nein, Vater, nimm mir alles, alles, aber nicht ihn. Ja, nimm mir nicht Jesus, er ist doch mein Ein und Alles. Er ist doch mein Herr, mein Erlöser, mein Heiland, mein Freund, mein liebster Bruder. Er ist doch das, warum ich überhaupt lebe. Er ist doch das Ziel all dessen, was ich bin. Bitte nimm mir alles, aber nicht Jesus. Die brauche ich. Und ab dem Moment, wo ich zu diesem Ruf komme, wird ein Hoffnungsschimmer in meinem Herzen spürbar. Es keimt so etwas wie Hoffnung auf. Ich blicke auf Jesus allein und sein Tun. Auf Jesus allein. Denn nur sein Tun ist vollkommen und ohne Makel. Und mein Leben ist in seinen Händen allein. Und das ist gut so. Das ist vollkommen gut. Und wo ich gerade noch meinen Kopf auf den Baumstumpf gelegt hatte und auf den Schlag gewartet, richte ich mich auf und setze mich auf diesen Baumstumpf. Und ich blicke in den Himmel und ich sehe das grenzenlose Blau. Die weißen Wölkchen schweben, die Vögel ziehen und es kehrt Freude in mir ein. Und ich erinnere mich jetzt an Dinge. Plötzlich kommen mir Dinge ins Gedächtnis, die ich davor schon gar nicht mehr so bedacht hatte. Ja? Zum Beispiel mir fällt ein Luthers allerletzter Satz. Luthers allerletzter Satz, den er geschrieben hat, als er schon im Sterben lag. Wir sind alle Bettler. Das ist wahr. Der tätige, unermüdliche Diener Gottes, Dr. Martin Luther, hinterließ uns als allerletzten Satz, wir haben nichts, wir sind Bettelnde. Alles von Gott Erbittende und Empfangende. Aus uns selbst haben wir nichts und sind Habenichtse. Auf nichts können wir stolz sein, auf nichts. Außer auf Jesus Christus. Und dann fällt mir natürlich ein, ach, sagte das nicht Paulus, das im 1. Korintherbrief 1,4,7 auch so ähnlich? Ja? Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Und in Lukas 17,10 sagt doch Jesus zu seinen Jüngern, wenn ihr also alles getan habt, was euch aufgetragen war, dann sollt ihr auch sagen, wir sind Diener, nichts weiter. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Und aus dieser zutiefsten Zerbrochenheit, ja, wo nichts mehr war, außer ich bin verloren, wird auf einmal Freude, wird langsam Freude. Denn ich stehe wieder ganz nackt vor Gott. Ganz nackt, und ich erwarte alles von ihm. Und mir ist eins ganz klar geworden. Rettender Glaube heißt nicht, dass ich Gott und Jesus anerkenne, an sie glaube und verkünde, sondern es heißt, dass ich das liebend tue. Liebend und im völligen kindlichen Vertrauen, dass ich alles von Gott empfange, nur von ihm. Gott ist gut und er wird auch mein Leben gut führen. Da bin ich ganz sicher. Ja, apropos lenken. Ich werde jetzt meinen Weg fortsetzen und zu dieser Schranke fahren, die den Weg blockiert. Gott wird mir helfen. So steige ich wieder in meinen Wagen und bin wohlgemut. Ich starte den Wagen und fahre auf die Schranke zu. Aber da sehe ich nichts, da ist nichts. Es gibt keinen Knopf, es gibt keinen Münzautomat, es gibt nicht mal eine Waage für Taten. Ja? Hätte ich ja erwartet. Es gibt keine Sprechanlage, nichts. Was mache ich? Ich bete zu Gott, in meinem Auto sitzend. Lieber Vater, ich habe nichts, was ich dir zeigen könnte, außer Staub. Aber du hast schon einmal aus Staub geformt und dem Staub Leben eingehaucht und so Adam gemacht und aus Adam Eva. So nimm bitte auch meinen Staub und hauche ihm Leben ein, sodass ich in der Lage bin, das zu tun, was du von mir möchtest. Hilf mir, deinen Willen für mein Leben immer besser zu erkennen und ihn zu tun. Und hilf mir bitte, dass ich meinen Nächsten Gutes tue, in Worten und Taten, weil ich dir, mein Herr Jesus, Gutes tun möchte. Herr, lass mich ein Lichtstrahl der Liebe und Freude im Leben meines Nächsten sein, so wie du es in meinem bist. Alles Gute kommt von dir. Amen. Als ich die Augen öffne, sehe ich die Schranke offen. Der Weg ist frei. Und am Himmel bilden die Wolken einen fröhlichen Schriftzug, der immer klarer wird. Jetzt kann ich ihn gut lesen. Gute Fahrt auf dem Highway to Heaven, mein liebes Kind. Amen.